Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Geht weiter, dass wir den Millantalk nur einzeln aufnehmen, nachdem in der Vorwoche Frederik Kasberg hier an der Stelle ein sehr schönes Interview mit Lars Huxoll geführt hat, was ich auch nochmal empfehlen kann. Müssen Sie, liebe Hörer, heute mit mir wieder Vorlieb nehmen. Zum Glück nicht mit mir alleine, denn ich bin in einen kleinen hessischen Ort zugeschaltet zu Markus Pflanz. Wer Markus Pflanz ist, werde ich gleich noch ausführlicher erklären. Aber vielleicht erstmal, Markus, wohin genau habe ich dich jetzt zugeschaltet?
Ich komme aus einem kleinen Ort namens Langschwarz. Das ist ziemlich in der Mitte zwischen Fulda und Bad Hersfeld gelegen.
Ja. Wer kennt's nicht, aber...
Müssen alle kennen. Also
am Wochenende geht es, oder am Freitag ehrlicherweise schon, geht es für den FC St. Pauli in einen etwas größeren Ort, nämlich nach Stuttgart. Und nach Stuttgart kommt ja bekanntermaßen auch der Trainer Alex Blessin. Markus hat mit Alex zusammengearbeitet, war in Belgien, in Ostende, unter anderem sein Co-Trainer und kann uns heute mal so ein bisschen auf Stand bringen, was der Alex für ein Typ ist, wie er bei St. Pauli spielen lässt. Und dann haben wir noch ein besonderes Thema, auch so in puncto Defensive, die ja bei St. Pauli auch gut ist. Aber Markus, wir fangen vielleicht erstmal ganz locker an. Wie viel Schwabe steckt denn in Alex?
100%. Also in Alex ist ein 100%iger Schwabe. Also alle Vorurteile, die man gegen Schwaben haben kann, haben sich dann in Erfahrungswerte bei mir verfestigt und ist schon ein absolut typischer Schwabe.
Lass mal hören, was gibt es für Vorurteile gegenüber Schwaben?
Das ist natürlich, fängt mit der Sprache an. Ne? Also du kannst es schon nicht verstehen. Ich habe ja jetzt lang mit Schwaben zusammengeschafft. Also der Dialekt ist 100% schwäbisch. Wenn du Alex fragst, was er am liebsten essen würde, wäre es wahrscheinlich Kässpätzle. Mhm. Sehr strebsame Menschen, die Schwaben. Ich habe ja jetzt noch mit mehreren zusammengeschafft und unter anderem war damals auch Eberhard Rautner mit in Ostende und fleißige Leute. Ja, also alles, was man so über die Schwaben erzählt, das trifft auch auf die zu.
Ja, das mit dem Fleiß kann man hier auch aus Hamburg durchaus bestätigen. Von dem, was man auch extern so mitbekommt, ist Alex Blessin wirklich jemand, der viel schafft, dann im wahrsten Sinn. Ja. Wie verfolgst du ihn jetzt noch von außen? Wie nimmst du ihn wahr als Trainer beim FC St. Pauli?
Ja, also er hat sich da in seiner Außendarstellung, beziehungsweise ich denke mal auch intern jetzt, wie er ist, wird er sich nicht verändert haben. Versucht positiv auf die Mannschaft einzuwirken, kann allerdings natürlich auch mal anders, bringt auch immer noch mal ein bisschen Witz mit rein. Also ich verfolge St. Pauli natürlich die Ergebnisse, ist jetzt nicht so, dass ich alle Spiele mir angucke, aber wenn es möglich ist, schaue ich auch da mal rein. Und da muss ich sagen, da hat er sich überhaupt nicht verändert.
Wie ist er denn als Chef oder als Arbeitskollege?
Ja, also was ich gut finde, er fordert natürlich auch viel. Ne? Jetzt kommen wir wieder auf den fleißigen Schwaben. Allerdings, wir sind da eh nicht gestrickt. Von daher war das jetzt kein Problem. Also bei uns ging wirklich morgens, wir haben damals in Ostende früh angefangen, meistens um 7 und sind manchmal da abends erst um 9 oder um 10 Uhr raus. Da denke ich, das wird sich jetzt bei St. Pauli nicht auch unbedingt geändert haben. Also da war es auch noch so, wir hatten natürlich unsere Familien da nicht mit, deswegen hatten wir da auch viel Zeit und haben ziemlich viel dann halt den ganzen Tag über zusammen verbracht mit überwiegend natürlich mit Fußball, aber haben dann auch noch kleinere Spielchen dann gegeneinander gespielt, haben uns da gebettelt und da kommt dann auch noch der Ehrgeiz bei ihm raus. War schon eine sehr, sehr schöne Zeit.
Was heißt so Spielchen? Was kann man mit Alex gut spielen?
Was man nicht spielen sollte, ist Tennis. Da ist er einfach zu gut.
Ja.
Tischtennis ist er auch zu gut. Ich glaube, ich habe im Tischtennis mal einen Satz gegen ihn gewonnen. Dann hat er mich
Oh.
dann allerdings komplett vernichtet. Das war allerdings auch mehr Glück als Verstand, dass ich den gewonnen habe. Tackball ist er sehr, sehr gut. Tischfußball, Tischkicker, das war überwiegend ausgeglichen. Also da haben wir wirklich harte Matches geführt. Basketball haben wir oft gegeneinander gespielt oder Fußball, Basketball. Fußball, Basketball sah er da meistens schlechter aus, ist auch ein schlechter Verlierer, wobei ich auch finde, dass das eine positive Eigenschaft ist.
Ja.
Aber es geht mir genauso. Und ja, das war überwiegend sowas, was wir gegeneinander dann gespielt haben.
Die meiste Zeit habt ihr euch dann trotzdem dem Fußballspielen gewidmet oder dem Fußballspielen eurer Mannschaft. War das in Ostende auch schon von der Philosophie her ähnlich wie das, was ihr jetzt bei St. Pauli machen lässt, oder hast du da auch schon Entwicklungssprünge gemerkt?
Er hat sich natürlich auch weiterentwickelt, auch was das Spiel betrifft. Aber was das Spiel gegen den Ball betrifft, klare Strukturen, klare Abläufe, das war auch in Ostende schon so.
Das war so. Wie ist es denn mit ihm direkt zusammenzuarbeiten als Co-Trainer? Ist es so, dass er von oben herab das vorgibt und ihr seid so irgendwie Erfüllungsgehilfen, macht er das komplett offen, dass es so ein offenes Plenum ist? Wie funktioniert da so die Zusammenarbeit?
Also wir haben das Training immer zusammen besprochen, was wir machen. Und dann hat jeder seine Aufgaben da gehabt. Ich habe auch schon von anderen Cheftrainern gehört, die halten sich komplett raus, lassen alles komplett ihre Co-Trainer machen. Aber was du eben auch schon gesagt hast, Alex ist halt auch ein Schaffer und er liebt es halt auch am Platz zu stehen. Und gerade die taktischen Einheiten, die hat er komplett übernommen, weil ihm das auch wichtig war. Und er hat gesagt, das ist meine Vorstellung, wie wir spielen wollen und das möchte ich dann auch machen. Ja.
Und das war schon so, dass ihr euch aber taktisch in dem Sinne nahestand, dass es ein Trainerteam war, das ähnlich taktisch denkt, oder war es auch bewusst so, dass man so ein bisschen so eine taktische Vielfalt zugelassen hat?
Also wir hatten unsere Idee, wie wir spielen wollten und das haben wir dann auch versucht umzusetzen und auch durchzuziehen. Also da stand die Idee, es war auch Pressen gegen Pressen überwiegend, stand dahinter und da haben wir einen Fokus drauf gelegt. Ja, natürlich hast du auch Elemente mit dem Ball gehabt, also du musst dann auch mit dem Ball, musst du auch irgendwann dann dich ein bisschen verbessern, keine Frage, aber erstmal stand das Spiel gegen den Ball im Vordergrund.
Gibt es aus eurer gemeinsamen Zeit irgendeine Anekdote oder ein paar Anekdoten, die du erzählen kannst, die wirklich gut sind?
Anekdoten. Also ich hatte das ja schon mal hier gesagt, bei dir
Hm?
war das, glaube ich, auch, wir waren da mal Pizza essen, er hat allerdings dann gesagt, er hat da nur eine Prosciutto gegessen. Nein, 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 das war es nicht so. Ich weiß, er hat einmal diese komische, wie hieße, Ebbo hat die auch gegessen, diese Pizza. Also es war. Also sie sahen halt aus, als hätten sie die ganze Pizza sich ins Gesicht gedrückt. Ne? Also ich habe Tränen gelacht da, aber ich weiß nicht, ob was ich da noch groß dran erinnern kann, aber ich habe immer noch dieses Bild da vor Augen. Das war schon ganz witzig. Also wir haben dann auch immer abends halt mal Pizza uns dann noch ins Trainingscenter bestellt.
Ja.
Wenn man mal Bock auf irgendwas was anderes hat und auf so nicht so gesunde Sachen, aber das kam jetzt auch nicht so oft vor, aber dieses Bild, das werde ich nie vergessen, weil er vor allem, er hat ja sonst immer seine geliebte Prosciutto da gegessen. Aber ja, ansonsten Anekdoten eigentlich weniger.
Käsespätzle hat er nicht für euch zubereitet.
Hat er, also immer wenn Charlotte, wenn seine Frau da
Ja.
war, da gab es dann auch immer mal Kässpätzle, ja.
Alles. Die sind wahrscheinlich hervorragend gewesen.
Die waren wirklich hervorragend, ja.
Ja.
Also die waren gut. Die waren gut. Ja. Ansonsten ist er halt auch ein Schnellesser. Also
Ja.
das ging, ich habe eigentlich auch noch nie jemanden gesehen, der schneller essen kann als ich. Also da hat er mich auch getoppt. Also zum Glück haben wir da keinen Wettbewerb draus gemacht. Hat er immer gesagt, wer schnell ist, der kann dann gleich wieder an die Arbeit gehen. Da habe ich gesagt, ja, das habe ich auch mal so gesehen, aber so schnell wie er konnte selbst ich nicht essen. Ja, aber ansonsten fällt mir
Da
jetzt
wäre jetzt direkt meine Frage gewesen. Macht er es einfach, weil er schnell wieder arbeiten will, oder ist es so reflexartig drin? Aber
Ich glaube,
scheint
das
er.
ist so reflexartig drin.
Also lange genießen kann man nicht mit ihm.
Nee, was das Essen angeht, auf jeden Fall nicht. Aber also mir kam das ja entgegen, weil ich war ja auch mal schnell
Ja,
fertig.
klar, dann passt es ja wirklich. Schnell ist ein ganz gutes Stichwort, wenn wir über St. Pauli reden. Die haben ja sehr, sehr viel Geschwindigkeit jetzt dazu bekommen in dieser Saison, können schneller spielen, können ein bisschen variabler spielen. Wenn du dir jetzt so die ersten drei Spiele, auch wenn du sie jetzt nicht durchweg gesehen hast, beobachtest, was fällt dir auf, auch vielleicht im Vergleich zur vergangenen Saison?
Also es ist halt, sie sind halt viel variabler, was du schon angesprochen hast in dem Umschaltspiel, ne? Also wenn du schnelle Leute hast, wenn du schneller in die Tiefe gehen kannst, sei das jetzt von der Acht- oder von der Zehner-Position oder auch von der Stürmerposition, nicht unbedingt, aber von der tieferen Position und du kannst schneller in die Tiefe gehen, dann hast du natürlich viel, viel mehr Variablen in deinem Spiel, ja, weil du die Tiefe einfach besser attackieren kannst mit schnellen Spielern. Und das merkt man, glaube ich, auch aktuell. Ne? Jetzt haben sie 7 Punkte, ich glaube 7-4 Tore. Nach wie vor stehen sie hinten trotzdem stabil. Muss man auch mal so ein bisschen die Balance da finden. Letztes Jahr war die zweitbeste Abwehr. Ich meine, ich glaube, das war auch ein großer Garant dafür, dass sie die Klasse gehalten haben. Wenn du in 34 Spieltagen als ja, eine Mannschaft, die unten drin steht, nur das waren es 41 Gegentore bekommst, dann oder 48 Gegentore, das ist schon gut. Ja, und dann hältst du auch oder dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Klasse hält, selbst wenn du vorne nicht so oft triffst. Und jetzt mit mehr Geschwindigkeit müssen sie Balance finden zwischen einer guten Restverteidigung und natürlich auch mutig zu sein und um die Tiefe zu attackieren, aber hinten dennoch nichts zuzulassen.
Das haben sie bislang, finde ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Also haben
Absolut.
eine gute Balance tatsächlich gefunden, dann auch mal wieder kurz vor die letzte Kette zu spielen, sind viel, viel variabler geworden und haben dann mit jemandem wie Daniel Sinani auch beispielsweise auf der falschen Neun einen Spieler, der prädestiniert dafür ist, dann als sehr, sehr guter Fußballer auch die Bälle zu verteilen, um eben auch mal ein anderes Element wieder ins Spiel zu bekommen. Das, was vergangene Saison über lange Phasen vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, aber auch weil es personell nicht anders möglich war oder weil der Fokus auch erstmal auf der Defensive liegen musste.
Es ist wie immer, man kann immer nur mit dem arbeiten, was man hat, ne?
Ja.
Und da muss man halt das Beste draus machen. Also ich finde immer, wenn du in irgendeinen Verein kommst und willst, natürlich hast du deine eigenen Vorstellungen als Trainer oder als Staff-Team, wie du spielen willst, aber dann musst du auch mal angucken, was habe ich denn für Spieler, was habe ich für Menschen da überhaupt, können die das überhaupt? Und ich finde immer so eine Schablone draufdrücken und sagen, wir spielen jetzt so, da zerquetscht du zu viele. Ja? Du zerquetscht einfach zu viele, die dann das einfach eventuell so nicht spielen können. So. Und dann musst du das auch als Trainer ein bisschen anpassen. Ich glaube, das hat Alex da sehr gut hinbekommen. Und jetzt, wie du schon gesagt hast, mit Sinani haben sie ein Element dazu bekommen oder einen Spieler dazu bekommen, was sie letzte Saison so nicht hatten. Ne? Der gut Bälle festmachen kann, der ein guter Fußballer ist, der kurz kommt, der damit auch Räume öffnet, wo man dann wieder in die Tiefe hinter ihnen dann reingehen kann. Also das ist schon, sind sie schon gut aufgestellt, finde ich.
Ich habe Alex Blessin jetzt bislang auch als eher als Pragmatiker, denn als Dogmatiker erlebt. Also ich erinnere mich vergangenen Sommer, als er herkam, dann hieß es irgendwie so ganz platt und irgendwie gibt es keine tiefgehende Analyse. Ja, der lässt immer 3-5-2 spielen und dann hat er das gemacht und dann hat es am Anfang ja zumindest nicht zu den Resultaten geführt und dann war er auch ohne weiteres bereit, und da finde ich, gehört ja auch was dazu als neuer Trainer, das System wieder umzustellen, denn eigentlich wieder zumindest rein von der Formation her, auch wenn sie dann einen anderen Fußball haben spielen lassen, sich wieder an der Formation des Vorgängers auszurichten, was ja auch schon irgendwie einen gewissen Mut erfordert, sich dann wieder dem anzupassen. Also ich würde ihn deutlich mehr als pragmatisch, denn als dogmatisch bezeichnen.
Ja, absolut. Ja, also das ist ja das, was ich meine. Also es gibt immer, wie du spielst, gibt da immer so ein bisschen deinen Kader vor. Und also zum Beispiel, du hast Ende, wir haben am Anfang alles andere gespielt als 3-5-2. Wir haben mit einer Viererkette gespielt, wir haben mit einem 4-4-2 gespielt und haben dann nach 4 Spielen, haben wir es dann auch angepasst, haben uns mal hingesetzt und haben auch gesagt, so, jetzt müssen wir einfach mal gucken. Und das ist jetzt, bin ich immer noch felsenfest von überzeugt, du musst schauen, was hast du für Spieler und du musst deine Spieler, die besten Spieler, die du hast, auf ihre besten Positionen stellen, wo sie da am besten agieren können. So, es bringt jetzt nichts, wenn ich zum Beispiel 5 sehr, sehr gute Innenverteidiger hatte. So, und das hatten wir noch zu Ende. Haben wir dann auch gesagt, ich habe angesprochen, mal, also Viererkette, Dreierkette, nur mal als Überlegung. Ich sagte, ja gut, stimmt, weil wir haben ja den und den. Arthur Theat hat damals bei uns in Ostende gespielt. Wir hatten mit Jack Hendry einen schottischen Nationalspieler da, der auch sehr gut in der Dreierkette als zentraler Verteidiger spielen können. Wir hatten da noch mit Freddy Jäckel, der jetzt in Braunschweig spielt, einen guten Jungen, der leider immer von Verletzungspech wieder heimgesucht wird. Und auch noch zwei sehr gute Belgier mit Anton Tanger, der da spielen konnte, oder auch mit Brecht Capon. So. Also haben wir gesagt, wir spielen Dreierkette. So, spielen Dreierkette, haben dann mit einem Sechser zwei Achtern gespielt, zwei Schienenspieler, wir haben sie Joker genannt, und zwei Stürmern. So, und diese drei in der Mitte, dieses Dreieck, was man da hat, ob das jetzt ein Sechser ist und zwei Achter, das kann man ja auch drehen. Also das ist ja jetzt ja auch kein Problem in einem Spiel. Okay, wenn man sieht, Sechser kriegt alleine das Zentrum nicht zu, ziehe ich einen Achter mit nach hinten, spiele mit einem Zehner, habe ich das Dreieck nur gedreht. Also da kann man auch variabel agieren. So, und da passt das Alex halt auch an, ne? Also der ist ja ein intelligenter Zeitgenosse. So, was soll ich denn jetzt, nur weil das jetzt meine Vorstellung ist, nur meine Vorstellung, warum soll ich da dran festhalten, wenn ich dadurch dann keinen Erfolg habe? Und das hat er gesehen, hat das angepasst und hat sehr gut funktioniert letztes Jahr.
Da du vorhin auch gesagt hast, St. Pauli hat jetzt ein bisschen das Personal dafür, dass er den Fußball spielen lassen kann. Hast du ihn als jemand kennengelernt, der sich auch stark ins Transfergeschehen einmischt, der jetzt sagt, so Guardiola-mäßig, Thiago oder nichts, also der Spieler fordert, oder dass er sich da schon sehr zurückhält?
Das ist immer schwierig, das kommt auch immer auf den jeweiligen Verein drauf an, ob er das zulässt. Also Ostende war damals sehr datengesteuert und da gab es jetzt nicht so viel Mitspracherecht. Also ich glaube, er hätte schon da lieber auch noch mehr mitgesprochen, weil ich glaube dann auch, dann wären die Transfers dann besser ausgefallen, als damals ausgefallen sind.
Also witzig, dass du die Daten ansprichst. Wir hatten vor ein paar Wochen hier einen Artikel, da wurde mit einer Firma gesprochen, die macht auf Basis von einer künstlichen Intelligenz Scouting, also hat dann natürlich ein Datenportfolio von Tausenden von Spielern und gibt dann Ratschläge, welche Spieler vielleicht zu welchem Spielsystem bei welchem Verein passen würden. Das Ergebnis wurde relativ kontrovers diskutiert, weil jetzt wirklich nur datenbasiert, ohne das ganze Menschliche, war es so, dass diese Firma zum Schluss gekommen ist, St. Pauli habe den schlechtesten Kader der Bundesliga, was wir überhaupt nicht letztendlich als gegeben anzusehen ist, weil es natürlich eben auch noch ganz viele andere Werte dazukommen, die man nicht mit Daten bemessen kann. Aber wie siehst du als Fußballtrainer, der schon in einer Vordatenzeit gearbeitet hat, der einen IT-Hintergrund hat und der aber auch bei einem Verein gearbeitet hat, der sehr datenbasiert arbeitet, wie würdest du das ganze Thema einschätzen?
Also ich finde, man soll die Daten jetzt nicht unbedingt vom Tisch schieben. Die sind schon aussagekräftig, aber also auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich jetzt allerdings ein Freund, der nicht nur nach Daten sichten würde, weil also Daten, ja, die zeigen halt auch den Menschen nicht dahinter. Ne? Also ich muss den live sehen. Also nach wie vor bin ich überzeugt vom Live-Scouting, dass ich mir den auch mal live angucke, wie er sich da halt verhält. Weil eventuell ist auch ein Spieler, der passt überhaupt nicht in die Gruppe. So, das sagt mir keine Daten. Keine Daten sagen mir aus, was ist das für ein Mensch, passt der überhaupt jetzt hier in unsere Gruppe rein. Finde ich zum Beispiel immer auch ziemlich wichtig. Und dann würde ich eventuell dann auch einen Spieler verpflichten, der eventuell jetzt nicht ganz so die überragenden Daten hat, der sich aber menschlich in die Gruppe einfügt. Und vielleicht gehen auch da dann seine Daten hoch wieder. Ne? Wie fühlt sich auch gerade der jeweilige Spieler? Kann der denn überhaupt... Ist er überhaupt gerade in der Lage, seine 100% abzurufen? Daten als Unterstützung, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich einen Spieler verpflichte, wo ich sage, okay, menschlich, das passt alles, dann kann ich vielleicht auch zum Schluss, würde ich die Daten dann auch nochmal ranziehen. Aber eine KI, ich habe letztes Jahr kam irgendwas im Doppelpass, hatte ich gesehen, da ging es dann, hat auch eine KI rausgesagt, dass Brun Larsen der Spieler sein wird, der am meisten durchstarten wird in der Liga. Ja. Also das war letzte Saison. Ist jetzt auch nicht so eingetreten. Nee. Und ich glaube, die ganze Tabelle, was sie vorausgesagt haben, hat auch alles nicht so gepasst. Ne? Also es kommt immer noch da kommen immer noch andere Sachen rein.
Eben, bei einem Spiel wie Fußball ist natürlich die Varianz auch viel, viel größer, weil du 11 Personen auf der einen Seite, 11 Personen auf der anderen Seite hast und das ist, glaube ich, nicht so 1:1 vorherzusagen.
Nein, aber deswegen ist ja Fußball die beliebteste Sportart auf der Welt. Deswegen lieben wir ja den Fußball. Also wenn man im Basketball, ich bin auch ein großer Alex auch, großer Basketball-Fan. Ich bin in den 90er Jahren, mit dem bin ich groß geworden, mit Michael Jordans und Rodman und damals noch Larry Bird. Gut, das war noch Ende der 80er und Magic Johnson. Wenn die gegeneinander gespielt haben, der Erste gegen den Letzten gewinnt immer der Erste. Wenn die ihre Starting Five haben und die ihre Starting Five, es wird immer der Erste gewinnen. Es gewinnt immer der Erste. Auch beim Handball so. Wenn alle ihre besten Spieler am Platz haben, wird trotzdem der Erste den Letzten schlagen. Beim Fußball ist halt nicht so. Weil da auch immer noch der Zufall, der spielt halt auch immer noch eine große Komponente da dran.
Also du hast den Ball erstmal am Fuß und nicht an der Hand, kannst ihn dadurch schon mal schlechter kontrollieren. Größere Anzahl von Spielern, geringere Anzahl von Angriffen, also
da auch kommt das, eins zum anderen. Ja. Also die einzige Sportart, habe ich mal gelesen, die da im Fußball nahe kommt, ist Feldhockey, weil es auch ähnlich angelegt ist im 11 gegen 11. Ansonsten alles, was weniger Spieler hat, gewinnt immer der Erste. Ja, und deswegen ist Fußball so populär. So. Aber nach wie vor ist natürlich der größte Störfaktor beim Fußballspiel ist die Anwesenheit des Gegners.
Ja. Einige würden sagen, die Anwesenheit des Schiedsrichters.
Ja, um Himmels Willen.
Ja. Wobei Alex ja auch ganz, ganz gut dabei ist. Ja, der vergangene Saison war ja recht früh gesperrt worden. Und dann hat er sich aber beherrscht und keine gelbe Karte mehr bekommen. Ist er so ein Heißsporn den Referees gegenüber auch in Belgien schon gewesen?
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, schon. Wobei, also ist er klar, also er ist halt auch wirklich ein absolut emotionaler Typ und er fiebert halt auch draußen mit. Also es ging mir auch so. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich immer konform gehe mit den Entscheidungen des Schiedsrichters. Ja, aber jetzt, obwohl du es gesagt hast, ist schon interessant. Unser A-Lizenz-Lehrgang damals war Alex dabei, hat jetzt anscheinend letztes Jahr dann öfters mal gelb gesehen. Marco Rose war auch dabei, der hat ja auch mal Karten kassiert. Gut, ich würde mich da wahrscheinlich nahtlos einreihen. Also wenn man dieses Spiel mit Pressen und Gegenpressen gegen den Ball, also das muss man auch emotional begleiten. Ne? Da kann ich jetzt nicht mal sagen, hier, würdest du jetzt mal bitte zum Ball gehen? Ne? Das wäre jetzt mal schön. Nein, da muss man halt schon auch ein bisschen mit der Stimme spielen und muss da auch ein bisschen das Feuer noch mehr anheizen, was eh schon da ist. Ja. Und dann kann es auch mal passieren, dass man auch mal emotional auf einen Schiedsrichter reagiert. Wobei ich fand es in der Zeit, wo ich Cheftrainer in Ostende dann war, wo Alex dann nach Genua gegangen ist, ich fand diese vierten Offiziellen, mit denen habe ich mich nicht so verstanden. Also mit den Schiedsrichtern noch nicht mal, aber dann, also die fand ich jetzt in Belgien, die fand ich schon sehr strange. Dann ist der alles vor mir rumgelaufen und ich wollte dann dahin und dann hat er, also das war, weiß ich nicht, also mit denen, ich habe mehr Probleme mit denen gehabt als mit dem Schiedsrichter oder als mit dem Linienrichter. Mit denen eigentlich sogar ziemlich wenig.
Muss ich mir darauf achten, wie das beim Alex ist, jetzt auch wie er sich da morgen in Stuttgart gibt. Thema Pressing und man muss aggressiv auch ein bisschen von außen rangehen. Der Verteidigungsansatz des FC St. Pauli basiert ja in großen Teilen auch darauf. Wie würdest du das jetzt so ein bisschen dezidiert vielleicht einem Podcast-Hörer erklären, der noch keinen A-Trainer-Lehrgang besucht hat, der aber schon Fußball interessiert ist?
Also es muss erstmal jeder um seine Aufgabe wissen. Jeder hat so auf seiner Position, wird irgendwann festgelegt, wenn der jetzt anläuft, ne, was muss er abdecken? Ne? Also geht es dann viel um Deckungsschatten. Deckungsschatten sagt man so, das ist der Schatten, der deinen Körper wirft, so deine Hintersicht. Das kannst du dann alles blocken. Und je näher du natürlich am Gegner dran bist, umso eher kannst du den Ball blocken oder kannst ein Abspiel provozieren oder kannst den Ball sogar erobern. Wenn jetzt zum Beispiel ein zentraler Spieler jemand außen anläuft, Dann muss er den so in seinen Deckungsschatten nehmen, dass er nicht ins Zentrum spielen kann. So, das muss dann natürlich auch jeder andere muss das wissen. Der Stürmer sollte dann auch noch dazukommen, der sollte dann durchsichern und durchdecken. Und der Außenspieler, der muss sich, sei das jetzt der Joker oder der Halbverteidiger da hinten, die müssen sich dann schon, wenn wir jetzt von der Dreierkette ausgehen, die müssen sich dann schon im Klaren sein, dass der Ball jetzt höchstwahrscheinlich die Linie entlang gespielt wird. Ja. Und da, und dann gibt es dann noch verschiedene Dinge, wo, beziehungsweise Positionen, die dann dazukommen müssen. Ne, was viele im Pressing dann immer denken oder was viele auch falsch machen oder falsch sehen, die denken immer, dass derjenige, der das Pressing eigentlich auslöst, auch schon den Ball gewinnen muss. Das muss er ja gar nicht. Das geht in seltensten Fällen mit der mal einen Ball gewinnen. Ne? Also muss schon ein riesengroßer Fehler passieren. Klar, kann das auch vorkommen, aber der Erste wird normalerweise nicht den Ball gewinnen. Der Zweite auch nicht. Der Dritte kann sein, der Vierte, Fünfte sollte ihn dann schon gewinnen. So. Wenn ich dann den Ball nicht gewonnen habe, dann bin ich natürlich auch, da ich auch vielleicht eine Seite fast komplett geräumt habe und der Gegner befreit sich, dann bin ich jetzt nicht unbedingt in einer guten Grundordnung, dann muss ich mich fallen lassen. Ne? Da gibt es so eine Regel, wenn du das in 5, 6 Sekunden nicht geschafft hast, lässt dich diagonal fallen.
Wenn es zum Ballgewinn kommt, gibt es da bei Alex eine gewisse Regel innerhalb, also mit möglichst wenig Bällen, viel Raum gewinnen oder innerhalb von so und so vielen Sekunden.
Wenn du den Ball gewinnst, solltest du ihn möglichst gleich natürlich Richtung gegnerisches Tor spielen. Also es bringt dann nichts, wenn du den Ball im Pressing gewinnst und spielst ihn dann 30 Meter nach hinten. Und dann das kannst du auch dich in einen tiefen Block stellen und kannst dann warten, bis du den Ball da gewinnst. Ne? Also wenn, dann sollte schon, wenn es möglich ist, die Post dann immer gleich nach vorne abgeben. Oder eine kleine Minispielverlagerung. Also vielleicht einen kurzen, kleinen Diagonalpass nach hinten und dann soll es schon wieder nach vorne gehen. Wenn du das auch trainierst, eine längere Zeit, wissen die Offensivspieler schon, oho, Ball gewonnen, ich muss jetzt mich in die Tiefe verabschieden.
Ja. Ist Alexander Blessin als ehemaliger Stürmer ein offensiv denkender oder ein defensiv denkender Trainer?
Sehr gute Frage. Also das Defensivdenken steht erstmal bei ihm im Vordergrund und dann Offensivdenken. Mhm. Ja. Weil erstmal auch sowas aus dem Basketball raus, hat Michael Jordan mal gesagt, weil die wenigsten wissen ja, dass Michael Jordan auch der beste Verteidiger in der ganzen Liga war. Also der war 5-mal oder 6-mal ins All-Star-Defense-Team gewählt worden, weil er die meisten Steals hatte. Und da hat mal ein Reporter gefragt, warum er denn auch so gut verteidigen kann. Er ist so ein kreativer Spieler. Sagt er, ja, aber wenn ich kreativ sein möchte, muss ich ja den Ball haben. Also muss ich erstmal alles dafür tun, den Ball zu bekommen. Ja. Ja, und deswegen muss ich halt auch gut verteidigen. So, und ich kann mich auch nicht rausnehmen als einzelner Spieler und kann sagen, die anderen 4 sollen verteidigen. Das geht halt auch nicht. Nein, ich muss dann halt mitmachen.
Guter Punkt, guter Punkt. Bei Alex auch aus voller Überzeugung herausgeboren oder ein bisschen aus der Not, weil er jetzt zuletzt häufiger auch Teams gecoacht hat, die in erster Linie erstmal defensiv sicherstehen müssen?
Nee, das ist schon Überzeugung. Das ist schon Überzeugung.
Über die Defensive reden wir jetzt nicht komplett grundlos mit dir. Du hast kürzlich ein E-Book dazu geschrieben, zum relativ speziellen Thema auch, ne? Rondos aus defensiver Sicht.
Ja, habe ich. Kommt jetzt sogar bald die gebundene Version auch noch raus. Habe ich auch bewusst gemacht, weil es hat noch niemand darüber geschrieben, wie man Rondos aus defensiver Sicht sieht, wenn man die ganzen Fußballbücher sich betrachtet, die es gibt. Wenn mal was defensiv beleuchtet wird, dann ist das ja Verschieben in der Viererkette oder vielleicht noch ein bisschen, kleines bisschen Zweikampfverhalten wird da noch an, wird noch angerissen, aber das war es dann halt auch schon. Oder ja, Verschieben in der Dreierkette von mir dann auch oder Fünferkette. Mhm. Ja, und ich habe das Ganze jetzt mal umgedreht, weil es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher es über Rondos gibt, die aus offensiver Sicht betrachtet werden. Dann muss man, ich habe neulich eine interessante Diskussion mit einem Spanier geführt online, der hat gesagt, ja, ich habe auch mal was bei LinkedIn bei mir gepostet, als Rondo sagt, das ist kein Rondo. Sei ja, in Spanien wahrscheinlich nicht, aber es kommt ja immer darauf an, wie man es dann auch definiert. Mhm. Also bei mir sind auch Rondos, ich finde halt immer wichtig, dass du auch eine Anschlussaktion noch hast oder dass du ein Tor machen kannst. Also ich mag es persönlich auch, wenn das Netz halt zappelt und sei es halt nur ein Minitor. Ne? Haben die Offensiven eine Aufgabe, müssen eine gewisse Anzahl an Pässe spielen, dann können sie aufs Tor schießen, auf die Minitore. Und wenn die Defensiven gewinnen, müssen die vormals Offensiven gleich umschalten, weil die Defensiven können gleich abschließen. So, und dann hat man auch diesen defensiven Aspekt, hat man erstmal drin, wie muss ich auch in Unterzahl anlaufen, oder den Jungs dann auch erstmal verdeutlichen, hier, passt auf, wir können auch den Ball gewinnen, selbst wenn ihr 3 gegen 7 spielt, ne? Ihr spielt, die anderen sind 7, ihr spielt zu dritt gegen die und ihr könnt trotzdem, wenn ihr gut zusammenarbeitet, den Ball gewinnen und ihr könnt auch Punkte machen dadurch. Ja. Und den Ansatz habe ich gewählt und ja, also ich sage jedem Trainer, der, egal jetzt welcher Ligenzugehörigkeit, wenn man da ein bisschen mehr Pressing in sein Spiel mit reinbringen will, denke ich jetzt, ohne dass ich mir selber auf die Schulter klopfen will, dass sich dieses Buch schon lohnt.
Pressing-Fußball, seit es aufgekommen ist, gibt ja auch mal wieder Wellenbewegungen. Welchen Trend siehst du da gerade im Weltfußball? Oder hast du schon den Eindruck, oder vielleicht in der Bundesliga, dass das sehr, sehr stark aufgefächert ist? Ich hatte jetzt so zumindest vergangene Saison eher so das Gefühl, dass es weniger Mannschaften gibt, die was mit dem Ball anfangen wollen, sondern dass es eher viel gegen den Ball ist.
Aktuell ist wieder der Trend mehr gegen den Ball, ja, was ja auch vielleicht ein bisschen Sicherheitsdenken ist, dass ich erstmal mein Spiel gegen den Ball ausrichte. Und dann muss man auch mal ehrlich sein, die wenigsten Mannschaften sind vom Kader her zusammengestellt, dass sie das auch mit dem Ball einfach auch machen können. Ja, also da fällt mir gut, Manchester City fällt mir jetzt da ein. Ne? Also die sind halt Ballbesitz angelegt. Barcelona ist Ballbesitz angelegt. Man hat eigentlich so in jeder, oder Bayern München natürlich auch, wobei die auch ganz, sehr gut im Gegenpressing sind. Jede Nation hat so eine Mannschaft, die das kann. So. Und der Rest ist überwiegend wirklich erstmal im Spiel gegen den Ball, weil es ist ja auch so, ich muss ja erstmal mein Tor, meine Burg muss ich erstmal sichern, dass da keiner reinkommt. Ne? Und dann natürlich, jetzt kommen wir wieder darauf hin, um kreativ zu werden, brauche ich ja auch den Ball. So, da muss ich allerdings auch meinen Spielern Ideen mitgeben. Also ich kenne auch viele Trainer, die geben denen viel gegen den Ball mit, aber dann wenig mit dem Ball. Ja, aber auch da, finde ich, brauchen Spieler Unterstützung. Man kann natürlich sagen, wenn man jetzt auch Real Madrid hat, wie Ancelotti das gemacht hat, vorne sind die frei und können sich da bewegen. Das ist natürlich auch ein Ansatz. Wenn ich die Spieler dazu habe, würde ich das auch machen. Ansonsten aber auch Vorgaben, die denen einfach helfen. Ja, pass auf, wenn der Ball da ist, was für Möglichkeiten haben wir denn dann? Wo könnt ihr hinspielen? Ne? Können wir den Ball tief spielen oder brauchen wir da eine Verlagerung? Entscheiden im Spiel müssen es die Spieler zum Schluss dann eh selber.
Ja. Wenn du bei der Spielweise schon so dezidiert bist, wie würdest du da den VfB Stuttgart einschätzen, gegen den St. Pauli spielt?
Stuttgart ist schon eine Mannschaft, die den Ball haben möchte. Ja, das ist schon eine Mannschaft, die den Ball haben möchte. Sind jetzt natürlich dann auch, sind jetzt nicht optimal gestartet.
Nee.
Also das wird ein interessantes Spiel werden am Wochenende.
Ich habe bei Stuttgart vergangene Saison ganz oft das Gefühl gehabt, dass das so klassische Underperformer sind. Also die einen guten Fußball spielen, die sehr gut gecoacht sind, die eine Idee haben und die dann so oft aus Spielen rausgehen, irgendwie gegen, also irgendwie ein fiktives Beispiel nehmen, gegen Wolfsburg, 18 Mal aufs Tor geschossen, klar die dominierende Mannschaft und Wolfsburg hat 2 Konter und gewinnt das Spiel. Und dass das so oft vorgekommen ist vergangene Saison. Jetzt sind sie dieses Jahr wieder schlecht gestartet. Und ich hinterfrage das so ein bisschen. Ist Stuttgart wirklich ein Underperformer oder sind sie vielleicht gar nicht so gut, wie die Einschätzung es suggeriert?
Also es bringt dir ja gar nichts, wenn du die ganze Zeit gut spielst und gewinnst dann halt keine Spiele.
Dann bist du vielleicht gar nicht so gut, ne?
Dann bist du eventuell gar nicht so gut, weil also dann bist du vielleicht gut und kannst dich bis zur 16er kannst dich gut durchspielen, aber dann fehlt dir halt irgendwas. Dann reicht es halt nicht. In meiner Zeit, wo ich in Aalen war, das waren 5 intensive Monate. Also wir haben mit Sicherheit den attraktivsten Fußball in der ganzen Regionalliga da gespielt. Wir hatten die besten Pressingwerte, wir hatten auch die besten Gegenpressingwerte. Wir hatten sogar ziemlich viel Ballbesitz. Wir haben uns die meisten Chancen rausgespielt. Aber bei der Verwertung der Torchancen, da waren wir halt auch Erster. Ne? Bedauerlicherweise im negativen Sinne. Und dann fehlt dir dann halt auch irgendwas. Ne? Auch diese... Es kann natürlich auch sein, dass du dann, je mehr Chancen du vergibst, dass du umso nervöser wirst, dass du das ist ja dann auch nur menschlich. Ja? Wenn ich jetzt 5 schon vergeben habe und jetzt kommt der 6. und ich denke schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, eigentlich spielt mich lieber nicht an, weil ich habe schon wieder Schiss aufs Tor zu machen, dann Ja, dann fehlen dir die Prozentpunkte auch, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist halt Bayern München. Die sind halt immer noch gierig dann auf mehr, ne? Und denen ist das egal, da habe ich halt einen verballert, ne? Das ist dann halt auch, das unterscheidet dann auch viele Spieler. Wenn du Weltklasse bist, und Fußball wird immer ein Fehlerspiel bleiben, es werden immer Fehler passieren. So, das finde ich zum Beispiel, das gehen wir, glaube ich, auch in der Jugendausbildung, gehen wir das falsch raus. Da wird immer, wenn einer einen Fehler gemacht hat, wird er manchmal schon runtergemacht. Ich habe neulich wieder bei uns hier in der Gegend ein E-Jugendspiel zufällig gesehen. Ach du großer Gott. Ja, also, dass die Jungs nicht dann gleich Suizid begehen, das ist, also er hat dich so runtergeputzt, da, ja, das kann ja wahr sein. Ne? So, aber es passieren Fehler im Fußball. Und ich muss meinen Spielern beibringen, dass das völlig normal ist, dass Fehler passieren. Und dass die sofort abhaken. Phil Foden zum Beispiel bei City ist ein Spieler, der macht ihn sofort abgehakt, der hat ihn sofort vergessen. Der macht dann weiter. Ja, der macht ihn noch zwei, der macht ihn noch dreimal, wieder am Tor vorbeigeschossen, den vierten macht er genauso und trifft. Der vergisst das einfach, den kümmert das nicht. Und da müssen wir unsere Spieler hinbringen. Ja, dass wir brauchen da eine bessere Fehlerkultur. Und ich finde, wenn wir da eine bessere Fehlerkultur haben, wenn wir das schon in den Jugendfußball mit reinbringen, dass man ihnen sagen, hey, passieren Fehler. Ja, es kann passieren, dass ihr mal einen Fehlpass spielt. Die Reaktion danach ist viel wichtiger. Ja, und dass ihr dann da draußen natürlich in eurer Entwicklung dann auch lernt, wie spiele ich jetzt da in der Situation halt keinen Fehlpass. Aber auch auf hohem Niveau kommt halt vor, dass ein Fehlpass gespielt wird. Das ist normal. So, genauso, dass ich mal am Tor vorbeischieße, ist normal. Ich muss es abhaken. Wenn ich mir da zu lange Gedanken drüber mache, dann werde ich den zweiten, dritten, vierten auch nicht reinschießen.
Sicher. Gerade wenn du von außen dann wirklich so ein bisschen unter Druck gesetzt wirst oder runtergeputzt sogar.
Ja, ist so. Ja, also da die Kinder, die haben mir schon ein bisschen leid getan. Ich habe gedacht, warum nicht, habe ich das früher nicht so gemacht. Also muss ich aber sagen, meine Trainer waren da jetzt, die ich in der Jugend hatte, also so waren die nett. Ja.
Ja, es kommt immer darauf an, glaube ich. Die überambitionierten Eltern, die verlieren dann, glaube ich, ab und an mal das Gefühl für Gut und Böse.
Das könnte passieren.
Markus, wo kann man dein Buch kaufen?
Das kann man beim Peter Schreiner in seinem Verlag kaufen. Ja, Fußballverlag 24 ist das, oder beim Institut für Jugendfußball, da kann man das kaufen.
Es ist für eben auch die E-Jugendtrainer geeignet, die ihre
Ja,
Spieler
würde ich,
runterputzen
nein, nein,
oder ab dem
nein.
höheren Bereich?
Also da finde ich, im Jugendbereich soll ich erstmal mit dem Ball agieren. Also ich muss erstmal den Spielern beibringen, mit dem Ball zu agieren, gegen den Ball. Das kann man U17, 18, U19 anfangen. Da kann man damit anfangen. Aber wenn sie die technischen Fähigkeiten nicht haben, dann wären es nie gute Fußballer, wenn sie immer nur gelernt haben, den Ball nachzujagen. Also da empfehle ich wirklich jedem erstmal, bring den erstmal bei, ja, Ball an Mitnahme. Auch das Spiel ohne Ball, das gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit. Viele funktionieren immer nur, wenn sie mal einen Ball haben. Ja, aber wenn man mal jemanden fragt, habe ich neulich auch einen Spieler gefragt, wer bestimmt, wie das Spiel weitergeht, der mit dem Ball oder der ohne Ball?
Ja, der mit dem Ball.
Sag ich, nee, nee. Eigentlich sind es die Spieler ohne Ball, die entscheiden das, wie es weitergeht, nicht der mit dem Ball. Ja, der mit dem Ball, der braucht die als Unterstützung, aber
Ja.
die ohne Ball bestimmen, wie es weitergeht. Und das muss ich auch meinen Spielern in der Jugend beibringen.
Für wen ist also dein Buch eher geeignet, dann für höherklassig Coach und Trainer?
Nein, du kannst das schon auch im, ich sag mal, ab U17-Bereich kann man das verwenden. Das kann man als B-A-Liges kann man das auch nehmen. Also ich habe jetzt auch hier bei mir in der Gegend, haben ein, zwei Freunde schon mal gefragt, kannst du mal eine Trainingseinheit übernehmen? Sag ich, klar, was wollt ihr machen? Ja, Pressing, Pressing, Gegenpressing, ja. Ja, es klappt. Also die Jungs haben auch Spaß daran. Das macht auch was mit dir. Wenn du auch, also du bist ja eigentlich nie am, du bist eigentlich nie am Reagieren, du bist auch, wenn du den
Bist ja am
Ball hast, am
Agieren.
Agieren. Ne?
Ja.
Das macht auch was mit dir. Und du trittst da ein bisschen dominanter dann auf. So. Die Kunst ist dann, wenn ich den Ball gewonnen habe, dann muss ich mal meinen Puls da ein bisschen runterfahren und dann kluge Entscheidungen zu treffen. Das ist auch so ein bisschen das Schwierige dann dran. Aber das ist eigentlich für jeden Trainer geeignet.
Ja. Dann zu guter Letzt, Markus, möchte ich noch zwei Prognosen von dir haben. Die erste: Wohin geht es mit Alexander Blessin als Trainer noch?
Boah, da halte ich mich raus, das kann ich nicht sagen. Das weiß man. Also ich habe, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass der Fußball so verrückt ist, dass da ganz viel immer passieren kann. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
Dann die zweite, simplere: Wie geht das Spiel am Freitagabend aus?
Freitagabend Flutlichtspiel in Stuttgart. Stuttgart auch ein bisschen unter Zugzwang. Kann allerdings sogar St. Pauli in die Karten spielen. Ich sage, das wird ein 1-1.
Wäre lustigerweise auch mein Tipp gewesen. Könnte St. Pauli, denke ich, mehr mit Leben als Stuttgart.
Glaube ich auch, ja.
Ja. Prima. Dann hab erstmal vielen Dank für deine Zeit am
Gerne.
Frühen Morgen und für deine Geschichten und Einschätzungen. Allen Zuhörern sei auch gedankt, dass wir bis hierhin dran geblieben sind. Und denen wünsche ich viel Freude beim Spiel am Freitagabend in Stuttgart. Und wir hören uns dann nächste Woche schon wieder vor dem Heimspiel dann wieder gegen Bayer Leverkusen. Bis dahin, auf Wiederhören.
Ciao, macht's gut.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.